Hallo Bärbel.
Hallo Susanne, ich wünsche dir einen fantastischen Sonntag.
Ach, ich wünsche dir auch einen fantastischen Sonntag. Wochenende ist ja immer wunderschön. Obwohl ich finde, der Sonntag ist immer der Tag, wo man schon so ein bisschen in Abschiedsstimmung ist. Weil man weiß, das Wochenende nähert sich dem Ende. Aber wenn man unterwegs ist oder im Urlaub ist.
Ist doch jeden Tag Sonntag eigentlich.
Ist fast jeden Tag Sonntag. Und dieses Gefühl zu haben, nichts machen zu müssen, ist so, finde ich so toll.
Kenne ich nicht das Gefühl, aber ich versuche mich daran zu gewöhnen, jetzt hier im Urlaub. Ich vermisse heute meine Sendung ein bisschen. Ich bin ja nicht im Studio und bin ein bisschen auf Entzug. Und ich finde, im Urlaub ist ja immer irgendwie jeder Tag so ein bisschen wie Sonntag, dass man sich so reintaumeln lässt und sich so fallen lässt oder auch mal gar nichts macht. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man sich jetzt nicht so zuballert, da machen wir das, dann besichtigen wir noch das, dann fahren wir noch dahin und besuchen noch die Leute. Bei dir ist ja einfach, weil du gehst ja einfach zu deinen Nachbarn und bist schon bei deinen Freunden. Wir müssen zum Teil hier ein bisschen länger fahren am Urlaubsort und das gefällt mir, dieses Sonntags treiben lassen.
Ich finde es schön, wenn man eine Verabredung hat, aber was ich überhaupt auf den Tod nicht ausstehen kann, sind Leute, die dann 5 oder 3 Verabredungen am Stück haben. Mein Vater ist manchmal so. Der hat dann irgendwie eine Verabredung, kommt schon zur ersten leicht zu spät und sagt dann irgendwie nach einer Viertelstunde, er war schon zu spät, sagt er, wir müssen dann auch um 5 weiter. Wir sind dann bei so und so eingeladen. Dann sage ich, aha, okay. Dann geht er aber natürlich wieder zu spät bei mir los, ist dann bei so und so auch wieder zu spät und ist dann bei der dritten Verabredung so zu spät, dass er eigentlich nur noch zum Nachtisch kommt. Das macht mich fertig.
Ja, und das ist auch wie so ein Double Booking. Das verstehe ich. Das ist ja wie Double Booking. Und du kannst dich ja nie richtig einlassen, wenn jemand auf dem Sprung ist permanent. Du kannst dich ja gar nicht richtig fallen.
Ja, man hat das Gefühl, die wollen einfach nichts verpassen und auf jeder Party dabei sein. Aber dadurch sind sie auf keiner Party irgendwie richtig dabei. Das macht mich wahnsinnig.
Und weiß er das nicht bei dir, dass er das ändern kann oder ist ihm das egal? Also er müsste ja eigentlich dann auch sagen, komm, ich weiß, dass das Susanne nervt. Das nervt ja irgendwie alle. Du kommst und sagst dann schon wieder, du musst
dass
zum
du gleich
nächsten.
Los musst.
Das entwertet ja, du hast dann vielleicht was vorbereitet oder deine Paella mit Scampi da vorbereitet oder sonst irgendwas. Jetzt, wo du auch wieder essen kannst. Und dann ist das ja auch so ein bisschen respektlos. Man freut sich ja auf ein Gespräch oder macht dann selber irgendwie mal zusammen Spaziergang, geht schwimmen oder so. Und das kannst du dann ja alles gar nicht.
Ja, aber ich habe den Eindruck, dass mein Vater ist 87,5. Ich habe den Eindruck, dass mit Erkenntnisgewinn, er wird sich wahrscheinlich sagen, ich bin sehr gut mit dieser Methode gefahren und es war immer schön. Also lasst mich in Ruhe. Insofern, was soll's. Also es ist...
Naja, du bist einfach sehr entspannt.
Es stresst mich dann. Ja, aber im Moment bin ich wirklich entspannt hier, weil ich einfach so das Gefühl habe, ich habe so eine Art, ich mache wie eine Art Wellnessurlaub mit mir selbst. Also noch ist mein Freund nicht da, der kommt erst ganz am Ende und ich bin für mich und kann so komplett über mich bestimmen. Und wenn ich Lust habe, kann ich den ganzen Tag im Halbschatten liegen, die Füße bräunen und kann dabei einfach von morgens bis abends lesen und niemand sagt, willst du nicht mal das machen oder das machen oder das machen.
Nee, das ist toll. Also wenn man sich das ein, zwei Mal im Jahr so schenken kann und der Tag mit dir selbst und die Gespräche mit dir selbst werden auch nicht langweilig, weil wir telefonieren ja erstaunlich wenig miteinander. Also das ist mir nochmal so aufgefallen jetzt in den Ferien. Wir sehen und hören uns zum Podcast, aber dazwischen schicken wir uns mal kurze Nachrichten, aber wir sind sonst nicht so im Austausch. Das ist ja auch gut.
Weil A, passiert bei mir nicht so wahnsinnig viel, was man berichten könnte. Das ist das eine.
Das hebst du dir dann für den Podcast auf.
Genau, das hebe ich mir für den Podcast auf. Und das andere ist auch, dass ich so komplett runterfahre. Also ich schicke mal so, ist alles gut, aber ansonsten ist, wie gesagt, es ist ja von der Ereignisdichte nicht besonders viel.
Nein, das
viel.
Ist super. Also, ich finde das
ich
auch
war
super.
Noch nicht mal auf der Hochzeit von Birgit Schrobange. Guck dir mal das an.
Oh mein Gott, hat die geheiratet?
Die hat geheiratet, habe ich diese Woche gelesen.
Du meine
Güte. Die hat geheiratet.
Wärst du denn eingeladen? Wärst du denn eingeladen? Ach so.
Nein, natürlich.
Na, siehst du.
Ich mit 65 das erste Mal interessant.
Doch cool, finde ich gut.
Ja, ich finde es irgendwie auch gut, so eine Late-Hochzeit.
Late Love. Mhm. Finde ich auch gut. Sie hat ja irgendwie ein ganz, ist ja schon länger zusammen, glaube ich, mit dem Mann, den sie geheiratet hat. Aber zu sagen, ich verbringe Zeit mit mir selbst und nicht nur mit mir und dem Handy, sondern ich höre auf meine innere Stimme mal wieder, das, was mir gut tut, finde ich ganz, ganz wichtig. Eigentlich machen wir das ja viel zu selten und Frauen sind ja sowieso, auch wie viele Männer natürlich, dann immer da für andere, geht's denen jetzt gut, muss ich was kochen, muss ich was einkaufen? Also
ich finde, dass das Männern schon etwas abgeht. Ich glaube nicht, dass das besonders viele Männer machen. Das ist der Job der Frauen.
Ja, das
dieses
stimmt.
Dieses Kümmergehen und dieses, ich stelle mich hinten an, erstmal soll es allen anderen gut gehen, das muss ich jetzt nicht haben. Meine Kinder sind nicht da, die sind ja auch groß, also da muss ich jetzt auch kein großes Boheim mehr machen, die können das selber machen. Und meine Eltern habe ich jetzt da gehabt, also meine Mutter und ihren dementen Mann. Insofern habe ich so das Gefühl,
ist jetzt auch mal gut. Ja, jetzt bist du mal dran.
Ich habe es erledigt und jetzt mache ich mal so, was mir gut tut.
Ja, jetzt ist Susanne dran.
Und das ist auch, ich glaube, es ist auch ein Resultat dieses Langzeitfastens, weil du ja da sehr, da hast du ja wahnsinnig viel Zeit, wenn du nicht isst und nicht einkaufst, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und danach hast du ja das Gefühl, so, das ist jetzt mal alles irgendwie. Da ist kein Müll in deinem Körper. Und seitdem bin ich auch so, wenn ich einkaufe, also ich könnte wirklich mit meinem Einkaufswagen bei der Ernährungsberatung stehen und würde ein Lobkärtchen kriegen, glaube ich, weil ich diesen ganzen Wagen voller Gemüse habe und mein Körper hat so,
oh mein Gott, ist das unheimlich,
Lust auf Gemüse.
Ja.
Ich bin besessen im Moment von Bohnen. Ja, also ich esse jede Art von Bohnen, weiße Bohnen, rote Bohnen, Kichererbsen, dieses Zeug.
Erbsen, Bohnen und Linsen bringen den Arsch zum Grinsen, das weißt du ja, ne? Aber du bist ja alleine.
Das weiß ich und das merke ich schon auch. Aber ich glaube, der Körper will dieses Protein, was in den Bohnen ist. Die sind ja wahnsinnig gesund. Und ich habe so das Gefühl, als würde ich wie so ein, normalerweise cremt man ja außen und ich habe das Gefühl, ich verwöhne meinen Körper von innen.
Mhm. Super.
Und ich sehe das Eis und es ist ganz abstrakt und ich sehe das und ich weiß auch natürlich, das schmeckt gut. So, wenn ich bei meiner Nachbarin bin und alle essen Eis zum Nachtisch, denke ich, ja, das ist bestimmt lecker. Aber irgendwie ist es ganz, wie gesagt, das ist abstrakt. Ich habe keine Gelüste darauf. Ich esse dann die Reste vom Salat noch auf, weil ich echt, es ist mir selber unheimlich. Wahrscheinlich wird das auch irgendwann vorbeigehen.
Ja, aber auch, dass das wieder vorbeigeht. Aber genieß diese Phase und genieß dieses Gefühl und du kannst einfach wahnsinnig stolz auf dich sein nach all den Wochen. Und oft genug überdecken wir das ja eben mit einer Zuckerschwemme und Süßigkeitenschwemme und all den anderen Dingen, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr hören, was sagt uns eigentlich der Körper, ja? Also was brauche ich jetzt tatsächlich, weiter mich so clean zu fühlen und um Energie zu haben.
Essen ist ja immer auch Trost oder Beruhigung oder so, dass man sagt, boah, jetzt habe ich so viel gemacht, das habe ich mir echt mal verdient. Und ich habe das Gefühl, das brauche ich im Moment nicht. Also da gibt es andere Sachen, die ich dann mache.
Ja, und wir essen ja oft auch, wenn wir Stress haben. Also wenn du Abgabetermin hast mit dem Buch oder nochmal irgendwas. Und dann hast du das wie so ein Druck, der dich von hinten immer wie so ein LKW pusht. Und dann gibst du es einfach als Ventil, isst man halt was Schönes. Also so ist es auf jeden Fall bei mir. Und das kenne ich bei dir auch
so
in Stressphasen.
Ist es bei fast allen.
Ja.
Also ich glaube, das ist bei fast allen, wie gesagt, Essen ist einfach mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist, wie gesagt, es ist Trost, es ist Belohnung, es ist Beruhigung, es ist das ganze Programm. Und wenn man versucht, das mal nach so einer langen Essenspause abzukoppeln, ist es wirklich interessant. Und man merkt, man kann sich natürlich auch anders belohnen, also mit einem schönen Buch oder mit irgend sowas. Ich habe ein wirklich interessantes Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. I'm glad my mom died. Also ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist.
Danke, dass du mir das übersetzt, aber...
Nein, ich übersetze es für alle da draußen, weil der Titel auch der deutschen Ausgabe ist der englische Titel. I'm glad my mom died. Ja.
Von Abschied
Janet
von der Mutter.
McCurdy. Das ist wirklich, wirklich interessant. Nee, das ist ein New York Times Bestseller. Und es ist lustig, aber auch so tragisch. Also eine Mutter, die einfach will, dass ihre Tochter Schauspielerin wird. dass ihre Tochter was schafft, was sie irgendwie nicht geschafft hat. Also so eine Eislaufgeschichte im weitesten Sinn, Eislauf-Mutti-Geschichte. Und es ist so, da geht es eben auch viel um Essstörungen, um das, was das alles so mit einem macht. Aber ich hab's, es ist jetzt vielleicht nicht sprachlich das allertollste Buch, aber es ist wirklich ein interessantes Buch.
Aber also es klingt so empfehlen. Vom Titel her, dass man ein Tabu ausspricht. Also weil ich habe jetzt eine Freundin, da ist die Mutter gestorben und die hat sich nur nach wirklich nach Tagen und nach Wochen getraut zu sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass sie tot ist. Die Mutter war auch im Alter wahrscheinlich bedingt durch so eine Art Altersstarrsinn einfach sehr, sehr hart und unangenehm auch mit ihr und da hat sie oft weinend angerufen und sie hat gesagt, alle bemitleiden mich jetzt und erwarten natürlich auch, dass ich in dieser Trauerstimmung bin und eigentlich darf ich gar nicht sagen, Leute, ich bin ganz froh, aber dir sage ich es jetzt mal, Bärbel, dass die tot ist und das kann ich sogar verstehen, die hat die lange gepflegt und dann war die nachher in so einem Altersheim, da ist sie da immer hingefahren, egal wie viel Stress die selber hatte und dann hat sie sie auch dann ganz zum Schluss auch nicht mehr richtig erkannt und sagt, ich bin jetzt eigentlich auch erleichtert, dass ich so ein bisschen mein Leben auch zurück habe und diese Verantwortung los ist und ich, dann haben wir lange darüber diskutiert, kann man das eben auch aussprechen, dass man vielleicht auch manchmal erleichtert ist, dass jemand gehen konnte, ja, bei allen physischen Schmerzen dann auch und bei aller Belastung, die diese Mutter-Tochter-Beziehung dann hatte. Das fand ich ganz spannend und dieser Titel impliziert das ja so ein bisschen, aber darum geht's gar nicht.
Doch, darum geht's schon auch ein bisschen. Mhm. Ja, darum geht's auch ein bisschen. Also, dass bei aller Liebe auch es ja manchmal ein Gefühl gibt, also ich kann das schon verstehen, dass man sagt, der Tod ist auch eine Erlösung dann auch für mich selbst, weil ich diese ewige Verantwortung und es gibt ja auch Menschen oder Mütter, die vielleicht wirklich sehr, sehr, sehr schwierig sind und wo das Verhältnis immer schwierig war und man dann irgendwann denkt, und egal, eigentlich mag ich meine Mutter als Person nicht. Es gibt ja Leute, die das sagen, wie ich wäre niemals mit meiner Mutter befreundet, weil sie eigentlich als Person nicht sympathisch, aber ich liebe sie als meine Mutter. Und dass man da so ambivalent ist und durchaus auch so einen Moment hat, wo man denkt, boah, jetzt habe ich mein Leben zurück. Das klingt total grausam, aber ich finde, es ist absolut verständlich.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe das ja auch manchmal so Phasen oder man hat selber ganz viel gearbeitet und will dann auch nochmal mit der Familie was machen. Und natürlich ist die Mama auch Familie und ist ja oft auch eingebunden, aber dass man dann, meine Mutter war jetzt ja auch schon wieder 5 Tage oder 4 Tage in der Klinik und diese Sorge bleibt natürlich, dass alles ab einem bestimmten Alter wird es dann ja auch etwas stabiler und dass man denkt, hoffentlich passiert jetzt nichts, dann breche ich das mit der Familie ab und bin dann da und fahre zurück und muss mich kümmern. Das ist ja auch klar, wenn jemand in der Klinik ist und man kümmert sich nicht, dann läuft es ja auch nicht so gut. Ist ja immer besser, wenn ein Angehöriger auch guckt und da ist und weil man genau das weiß, fahre ich auf jeden Fall dann auch zurück und jetzt hoffe ich natürlich, dass einfach alles gut geht in den 2 Wochen oder 10 Tagen, wo wir hier sind. Aber es bleibt immer dieses Gefühl, ist irgendwas, ja, und bin ich eingebunden. Das ist ja auch eine Verpflichtung, die okay ist, auch zu tragen. Ich kann mir das nicht vorstellen, und da haben wir auch genug Bekannte, wenn das eine sehr, sehr schwierige Beziehung war oder die auch mit Übergriffen verbunden war oder mit Gewalt oder mit Demütigungen oder so, ob man das dann auch so machen würde. Ich denke mal eher nicht.
Ich finde es oft schwierig. Ich habe jetzt mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, ja, ich war jetzt zur Ayurveda-Kur und dann habe ich mal mit einigen Leuten abgerechnet und allen Briefe geschrieben.
Was?
So, und sie hat jeden Tag in diesen 4 Wochen hat er lange Briefe geschrieben, an manchen hat er sogar eine Woche gearbeitet, hat die dann rausgeschickt und dann hat er mir so erzählt, ja, meine Ex-Freundin, meine Ex-Frau und der aktuellen und so weiter.
Aha.
Und auch an die Mutter, sage ich.
Wow.
Deine Mutter ist Mitte 80, du hast jetzt eine Abrechnung verfasst. Dann hat er gesagt, ja, der Brief war so hart, ich konnte ihn nicht rausschicken. Also bin ich hingefahren und habe es ihr gesagt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, damit bist du es vielleicht los. Oder du hast es mal gesagt, aber was macht das mit deiner Mutter? Ja, die war damals ungerecht mit meinem Bruder und das und das. Dann habe ich auch gesagt, irgendwann ist es auch zu spät für eine unglückliche Kindheit. Und jetzt lädst du das Berg Müll bei deiner Mutter ab, die ist 85. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir waren vier Kinder. Dann habe ich gesagt, deine Mutter war 24 und hatte vier Kinder, vier kleine Kinder. Stell dir das einfach mal vor, was das für eine Anspannung war. Vielleicht konnte man auch nicht alles richtig machen.
Und es waren sicherlich auch andere Zeiten, wie man auf Kinder eingegangen ist. Absolut. Und wie man sich mit ihnen beschäftigt hat und so weiter, klar.
Ja, aber die wäre nicht reflektiert, dann sage ich, glaubst du, dieser Anschiss, also dieses einmal sich auskotzen,
führt zu dem Beginn eines Seniorenstudiums in Quantenphysik.
Ja, und das hat mich auch irgendwie zornig gemacht. Da habe ich gesagt, was bringt das jetzt? Ja, ich war sehr erleichtert. Dann sage ich, es geht ja nicht nur um dich. Es geht auch um dich, natürlich. Aber was ich schon glaube, ist, dass es blöd ist, wenn Eltern sterben und man das Gefühl hat, da gab es so große Themen, die man nicht besprechen konnte, weil die irgendwie sehr überraschend gestorben sind oder was auch immer. Also es ist gut zu versuchen, dass
es,
wenn man sehr alte Eltern hat,
ja, es gibt einfach
auf dem Zettel zu haben.
Ja, es gibt einfach vermintes Land, das habe ich ja bei meinem Vater auch und ich habe versucht, das ein oder andere Thema vorsichtig, aber nicht eine Generalabrechnung anzusprechen. Und natürlich war es eben so, wie du gesagt hast, die Erinnerungen verschwimmen und vermischen bei den Kindern, bei den Eltern. Man kommt sowieso nicht mehr auf den gemeinsamen Punkt, den vielleicht dieser Sohn seit Jahrzehnten mit sich rumgetragen hat. Der ist ja auch nicht mehr 25. Und dann vermischen sich die Schichten mit Geschwistern. Und es war so ein wir haben dieses vermiente Land dann auch nicht mehr betreten. Und ich glaube, es war zwei, drei Themen einfach auch besser so. Und natürlich ist es dann ein bisschen wie ein Schauspiel. Und manche Sachen, die ich anders gesehen habe als er aus seiner Generation, kann man sowieso nicht ändern, den Blick. Ich habe es versucht an einigen Stellen. Ein bisschen hat man noch mal können. Aber wie du sagst, mit Mitte, Ende 80 geht es einfach auch nicht immer. Ja, also wenn man eine Kleinigkeit, ja, die einen belastet hat, die beide ganz deutlich kennen, nochmal auszusprechen. Aber du hast den Bruder immer bevorzugt oder die Schwester. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist.
Und die Wahrnehmung ist halt auch unterschiedlich. Ich habe auch, als meine Mutter jetzt hier war, mit mir in Urlaub, habe ich auch mal den Moment genutzt und habe gesagt, weißt du, da gab es so Sachen, die sind schon irgendwie hängen geblieben bei mir. Die waren schwer. Und dann habe ich ihr ein, zwei Beispiele genannt und hat sie gesagt, ja, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Dann sieht man, das hat für sie in dem Moment überhaupt keine Rolle gespielt.
Genau.
Das hat die halt so rausgehauen. Und ich habe es vielleicht auch in meiner Erinnerung, das muss man genauso sagen, ich weiß, es war so, aber ich war irgendwie pubertär. Ich habe das wahrscheinlich auch aufgebauscht bis zum geht nicht mehr. Also insofern, ja, wo liegt da die Wahrheit? Ich weiß es nicht 100%. Und ich glaube halt, die waren eben einfach auch komplett andere Eltern. Also die hatten sich selbst noch sehr viel mehr im Fokus. Was auf eine Art auch, glaube ich, ganz gut ist. Also wir waren nicht ihr Nabel der Welt. Also wir waren nicht das alles bestimmt.
Nein, und dadurch konnten wir auch lernen, früher Selbstverantwortung auch zu übernehmen für manche Dinge, ja. Also heute wird ja mancher Zehnjährige noch nicht mal zum Brötchen holen geschickt, weil du Angst hast, dass da was passieren kann. Und da waren wir doch schon sehr viel früh, sehr viel selbstständiger, auch in der Ferienzeit. Man wurde auf dem Campingplatz am Strand, natürlich haben die Eltern geguckt, dass wir da nicht abgluggern, aber wir sind da den ganzen Tag alleine rumgelaufen mit all den anderen Kindern, die da auch alle alleine rumliefen und haben dann untereinander uns unsere Spiele gemacht und dann kamst du irgendwann zum Essen nach Hause. Also das war schon.
Wenn wir im Schwimmbad waren, wir waren ganz oft im Stadionbad in Frankfurt, so ein großes Schwimmbad. Und dann hatte meine Mutter eine Klappliege, da hat die sich draufgelegt. Nebendran war die Liege ihrer Freundin. Dann haben die sich eingecremt, ihren Bikini zurechtgerückt und das war's an Animation für uns. Und dann waren wir halt die ganze Zeit unterwegs. Und wenn es gut lief, haben wir Pommes bekommen. Und wenn es sehr gut lief, hat sie gesagt, hier ist auch noch Geld. Aber die war jetzt nicht mit uns im Wasser und hat uns Bälle zugeworfen. Oder?
Also Stadionbad Pommes war das Highlight und den Rest musstet ihr euch selbst an Entertainment besorgen, ganz genau.
Die hat gesagt, ihr seid doch mehrere Kinder, spielt doch. Spielt mit anderen Kindern. Ich bin kein Kind, hat meine Mutter gesagt. Warum sollte ich da rumhopsen? Und auf irgendeine Art habe ich gedacht, ja, die hat sich eben einfach auch einen schönen Tag gemacht. Die hat nicht ihr Leben unserem so komplett untergeordnet. Das hat,
denkst du, dass das die Mütter heute manchmal zu viel machen dann, ja?
Absolut, also nicht, die machen das rund um die Uhr. Also sie beschäftigen sich mit dem Referat, die beschäftigen sich damit. Da kommen Kinder aus der Schule und dann sagen, die Luise hat gesagt, ich spinne. Und dann rufen Mütter an und sagen, mein Kind wird gemobbt. Dann sage ich, naja, wenn die Luise sagt, du spinnst, ist noch kein Mobbing. Ja. So, also das hat alles ein Level, ich glaube, weil es Frauen gibt, die irgendwie das Gefühl haben, das ist ihre alleinige Aufgabe im Leben. Und die vergessen dabei, glaube ich, sehr oft, dass sie auch ein Leben haben, auch eine Person sind, eine Person mit Bedürfnissen, mit Emotionen, mit allem. Kinder sind wunderbar, sollen wir uns nicht missverstehen. Ich liebe meine Kinder sehr, aber ich bin auch noch da. Und ein gewisser Egoismus würde den Frauen heute nicht schaden. Und ab und zu mal zu den Kindern zu sagen, mach doch deinen Scheiß mal allein.
Ja, genau.
Ich habe ganz oft zu meinen Kindern gesagt, tut mir leid, Freunde, ich habe schon Abitur. Ja. Ich schreibe keine Arbeit mehr. Nein. Ich schreibe auch kein Referat.
Oh mein Gott, also wenn du die Klausur für deine eigenen Kinder schreibst, das ist dann ja schon ziemlich traurig.
Ja, das verzerrt ja auch den Wettbewerb. Verstehst du, wenn du das einzige Kind bist, das den Scheiß allein schreiben muss, und die Lehrer merken es ja sowieso, die merken es ja. Die haben dann Kevin in der Klasse, der kann kaum gerade einen Satz sprechen. Und
plötzlich formuliert der super, super Sätze. Sag mal, was macht denn eigentlich unser Klingelton? Ich vermisse den so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir quatschen heute ewig. Es ist Folge 301. Wir sind eine Folge nach unserer Jubiläumsfolge. Ja. Und jetzt...
Gerade sind die Feierlichkeiten abgeklungen. Ich habe alleine mit mir hier gefeiert, dass wir so lange durchgehalten
haben. Ja, Wahnsinn eigentlich, oder? Ich meine, wir haben es ja nicht zusammen gefeiert, das haben wir ja beim letzten Podcast schon gesagt, aber jetzt gehen wir stramm auf die 400. Folge zu.
Naja, stramm, also ja. Ich freue mich, wenn wir irgendwann wieder uns gegenüber sitzen, weil es ist einfach viel leichter zu reagieren, wenn du dich siehst. Dann siehst du ja, dass der andere was sprechen will oder dass der andere vielleicht einen Einwand hat oder was auch immer.
Nein, also sprich ruhig, ich möchte nichts sagen.
Du möchtest gar nichts mehr sagen. das macht die Sache einfacher.
Ja,
und
klar.
Ich bin jetzt froh, dass die Leitung funktioniert. Danke nochmal. Auch diesmal sitze ich bei meiner Freundin Birgit.
Ja, Grüße gehen raus an Birgit.
Nächstes Mal klappt. Ja, Birgit, die Retterin des Podcasts sozusagen.
Ja, genau. Ohne Birgit wären wir beide total lost. Von daher, wie schon beim letzten Mal, Birgit Love geht raus und ein Hoch auf alle nette Nachbarn und Nachbarinnen. Und die hat dich ja so ein bisschen gerettet. Schick mal ein Foto von deinem aktuellen Arbeitsplatz.
Ja, ich kann ja nicht schlecht Birgits Privathaushalt abfotografieren. Nein, aber es ist sehr schön. Ich habe einen schönen Tisch, ich habe ein Wasser, ich habe alles, was der Mensch so braucht hier. Und die beiden sitzen brav draußen, Birgit und ihr Mann, und warten, dass wir endlich fertig sind.
Ja, genau.
So nett sind die einfach. Ja, das sind wirklich mit die nettesten Menschen, die ich kenne. Also muss man einfach sagen. Und hörst du?
Ah, jetzt können wir alle befreien, weil mein Sohn klopft ja auch schon an die Scheibe, den habe ich ja auch nach draußen geschickt, und dann lassen wir jetzt mal alle frei und dir noch ein paar schöne Tage alleine, genieße deine Ich-Zeit und wir hören uns, ja?
Genau, genieß euren Urlaub, macht's gut, tschüss.
Tschüss an alle, ciao.